Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die hier versammelt sind und auch die zugeschaltet sind über den Livestream. Wir kommen heute zu Hiob Kapitel 5. Wir haben bisher gesehen, Kapitel 1 und 2, 7 schreckliche Plagen kamen über Hiob. Und die 7. Prüfung war, obwohl äußerlich nicht so beeindruckend, die 7. war die schlimmste Prüfung. Und zwar, nachdem Hiob alles verloren hatte und er eigentlich nur noch 3 Freunde hatte, die zu ihm auf Besuch kamen, da merkte er während den 7 Tagen, während der sie geschwiegen haben, dass sie sich gegen ihn gedreht haben. Und seine Person und seinen persönlichen Glauben in Frage gestellt haben. Und das war so schlimm, dass Hiob einen Ausbruch hatte in Kapitel 3. Und er sagte selber später, er habe unbesonnen gesprochen. Er hat seine Geburt, ja sogar seine Empfängnis verflucht und gewünscht, er könnte doch sofort sterben. Oder wäre damals eben schon gestorben. Und dann beginnt die große Diskussion der 3 Freunde mit ihm. Und zwar beginnt der Älteste, wie wir letztes Mal gesehen haben, in Kapitel 4, Vers 1, antwortet Eliphas auf diesen Ausbruch. Und wir haben gesehen, im Kontrast zu dem Ausbruch von Hiob, sehr gehalten und auch sehr künstlerisch im Sprachgebrauch. Er beginnt mit Fragen, die Hiob gar nicht zu beantworten braucht, und drückt Hiob damit an die Wand. Eine kurze Zusammenfassung. Wir haben letztes Mal gesehen, Kapitel 4 besteht eigentlich aus 2 Teilen. Die Verse 2 bis 11 zeigen die Erfahrung, die Lebenserfahrung des Ältesten der Freunde. Ich habe das so gesehen und erlebt. Wer leidet, muss schuldig sein. Und dann hat er diese Lebenserfahrung weiter unterstrichen durch eine Vision. Aber eine sehr fragwürdige Vision. Aber er braucht die als Bestätigung von seiner Lebenserfahrung. Er anerkennt, wie wir das letzte Mal gesehen haben, in Kapitel 4, Vers 3, dass Hiob früher vielen armen Menschen geholfen hat, auf eindrückliche Weise. Er sagt, siehe, du hast viele unterwiesen und erschlaffte Hände stärktest du, den Strauchelnden richteten deine Worte auf und sinkende Knie hast du befestigt. Aber das war offensichtlich, meint Eliphas, nur äußerlich. Er stellt den Grundsatz auf, aufgrund seiner Erfahrung. Vers 8 sagt er, so wie ich es gesehen habe. Die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Also wenn man Dornen sät, dann werden auch wirklich Dornen kommen. Und das Leiden von Hiob, sagt er damit, ist der Beweis, dass Hiob eben äußerlich fromm war, aber im Herzen war alles Heuchelei. Und wir haben auch weiter gesehen, sehr wortgewandt beschreibt er, indem er 5 verschiedene Wörter für Löwe benutzt, beschreibt er eine Löwenfamilie, die ganz schwer angeschlagen wird. Und zwar das Löwenmännchen und die Jungen. Eine sehr deutliche Anspielung auf Hiob und sein Leiden und den Verlust der 10 Kinder. Die Frau, die wurde ja nicht krank. Die Frau starb nicht. Und so ist die Löwin hier, von der wird nichts gesagt. Nur von dem Löwenmännchen und von den Jungen. Er sagt alles so indirekt, das haben wir letztes Mal schon betont, sehr indirekt und denkt dadurch, ist er irgendwie freundlicher in der Art, wie er es tut, aber gerade dieses Feine, dieses nur Angespielte, wirkte offensichtlich umso verletzender auf Hiob. Und dann haben wir gesehen, ab Vers 12 spricht er von einer Vision. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, welche Kennzeichen darin sind, dass es eine dämonisch inspirierte Vision war. Und er sagt in dieser Vision, in diesem Traum, das war eine Traumvision, da hat er einen Geist gesehen und das hat ihn so erschreckt, dass die Haare seines Leibes aufstanden. So steht das in Vers 15. Und ein Geist zog vor meinem Angesicht vorüber, das Haar meines Leibes starrte empor. Aber hier auf dem Bild sieht man, wie Kopfhaare gerade aufstehen können, wenn man unter ganz hoher Spannung steht. Das ist natürlich nicht gemeint. Er sagt ja nicht die Haare meines Hauptes, sondern er sagt das Haar meines Leibes. Und es ist ja so, dass es tatsächlich, ich zeige das hier auf dem nächsten Bild, das habe ich eben letztes Mal noch nicht erklärt, da sieht man die Haarwurzel in der, unterhalb der Hautoberfläche und man sieht daneben die Talgdrüsen und einen ganz kleinen Muskel. Und dieser Muskel wird genannt auf Deutsch Haaraufrichtemuskel. Ein Arzt würde sagen, Musculus arrector pili. Dann ganz kleine Muskeln und die können so auf die Haarwurzel wirken, drücken, dass das Haar gerade aufsteht. Und zwar an Nacken, Armen und Beinen. Und das funktioniert eben dann, wenn man wirklich einen Schrecken hat. Es kann auch geschehen bei ganz besonders schöner Musik, die einen stark bewegt. Aber eben bei furchtbaren Horrorschrecken geschieht das. Die Muskeln sind zu schwach, um das Hauthaar aufzurichten. Die sind zu schwer. Aber wie es hier steht, so ist es biologisch, dass eben diese Haare meines Leibes emporstarrten. Und dann beschreibt er, wie dieser Geist gesprochen hat. Und das scheint ziemlich fromm, aber wir haben letztes Mal gesehen, dass da ganz klare, lehrmäßige Fehler drin sind. Und das macht klar, dass es nicht von Gott ist. Sobald irgendetwas der Offenbarung Gottes in der Bibel widerspricht, kann man ganz eindeutig beweisen, dass diese scheinbare göttliche Offenbarung nicht von Gott ist, sondern ein Lug ist. Und was haben wir gesehen? Da wird zwar einerseits gesagt, sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als der ihn gemacht hat? Aber dann wird gesagt, in Bezug auf die Engel, sehr auf seine Knechte vertraut er nicht und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Und das stimmt ja nicht, einfach für die Engelwelt. Natürlich vertraut Gott auf die Engel, die ihm gehorsam geblieben sind. Aber auf die, die gefallen sind, da ist kein Verlass. Und es ist auch viel zu schwach ausgedrückt, seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Es war nicht nur ein Irrtum, als Luzifer mit all den anderen Engeln, die zu den Dämonen wurden, ein Drittel der ganzen Engelschar gegen Gott rebelliert hatte. Er wollte sein wie Gott, Jesaja 14, Vers 12, und wurde deshalb zum Satan. Das ist nicht einfach Irrtum. Und eben, hier wird gesagt, in Bezug auf alle Engel, seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Das stimmt nicht. Die Bibel macht die Unterscheidung zwischen den heiligen Engeln und den unreinen Geistern. In den Evangelien lesen wir immer wieder von unreinen Geistern. Und das sind eben gefallene Engel. Aber die heiligen Engel, der Jesus spricht zum Beispiel in Matthäus 16 am Schluss davon, wie er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit mit den heiligen Engeln. Und die heiligen Engel, das sind eben die, die treu geblieben sind. Und das gilt hier nicht. Siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht. Aber dann wird sehr abschätzig gesprochen über den Menschen. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, deren Grund im Staub ist. Was heißt das vielmehr? Der Fall von Satan war so etwas von böse. Und das war ja der Ursprung des Bösen schlechthin. Und dann zu sagen, ja, wenn schon bei den Engeln Irrtum vorhanden ist, wie viel mehr bei Menschen? Der Mensch wurde ja durch Satan zu Fall gebracht in 1. Mose 3, aber durch Verführung bei der Eva. Bei Adam war es bewusst, aber es war nicht das Gleiche wie bei Satan, wo keine äußere Verführung da war, sondern es war seine Entscheidung. Und hier wird gesagt, eben, wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen. Die Menschen, die in solchen lehmigen Häusern wohnen, die werden da verachtet. Und dann wird, wie wir letztes Mal gesehen haben, auch gesagt, sie sind so wie ein Zelt, man muss nur an einem Strick ziehen und schon kracht alles zusammen. Ja, das ist so, der Mensch ist sehr verletzlich und darum wird auch im Neuen Testament, haben wir letztes Mal gesehen, 2. Korinther 5, wird der Körper des Menschen mit einem Zelt verglichen. Aber eben dieses wie viel mehr, das zieht nicht. Aber diese Vision war für Eliphas so wichtig, er kommt in seiner nächsten Rede. Ich war, ihm antwortet dann Hiob, dann kommt der zweitälteste der Freunde, Bildad, dann antwortet Hiob, dann Zophar und Hiob antwortet und dann kommt wieder Eliphas. Und also in der zweiten Diskussionsserie schlagen wir auf, das ist in Kapitel 15, Vers 1, da kommt Eliphas wieder zu Wort. Und was sagt er in Vers 14? Darf ich dich bitten, Sascha, uns vorzulesen bis Vers 16.
Was ist der Sterbliche, dass er rein sein sollte? Und wie kann der von einer Frau Geborene gerecht sein? Siehe, seinen Heiligen traut er nicht. Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Abscheuliche und Verdorbene, der Mensch, der Unrecht wie Wasser säuft.
Merkt man all die Anspielungen auf die Vision damals. Dort geht es auch darum, sollte ein Mensch gerechter sein als Gott. Und dann, wie gesagt, eben auf die Knechte, auf die Engel vertraut er nicht, legt ihn Irrtum zur Last. Und hier sagt er wieder, siehe auf seine Heiligen, vertraut er nicht. Und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Da nennt er jetzt die Engel nicht Knechte, sondern er nennt sie seine Heiligen. Und dann der gleiche Ausdruck, wie viel weniger. Und dann wird der Mensch wieder ganz abschätzig, ich meine jetzt im Vergleich zu den gefallenen Engeln beschrieben, wie viel weniger der Abscheuliche und Verderbte, der Mann, der Unrecht trinkt wie Wasser. Aber bringt das wieder auf. Und was eben hier hervorgeht, ist, dass die Engel werden jetzt hier genannt seine Heiligen. Ja, ein korrekter Ausdruck. Die heiligen Engel, Matthäus 16 und viele andere Stellen, würden das bestätigen. Aber hier sagt er von den Heiligen, dass er nicht auf sie traut, vertraut. Und das kann nur gesagt werden von den Unheiligen, von den unreinen Engeln, die gefallen sind. Aber das hilft uns jetzt, wenn wir zu Kapitel 5 kommen. Lies uns, Sascha, Kapitel 5, Verse 1 bis 7. Dann werden wir nämlich gleich verstehen in Vers 1, wer gemeint ist mit den Heiligen.
Rufe doch, ist einer da, der dir antwortet? Und an welchen von den Heiligen willst du dich wenden? Denn den Narren bringt der Unmut um. Und den Unverständigen tötet der Eifer. Ich selbst habe einen Narren gesehen, der Wurzeln schlug, und sogleich verfluchte ich seine Wohnung. Seine Kinder fanden keine Hilfe, und sie wurden im Tor zertreten, ohne dass es einen Retter gab. Seine Ernte verzehrte der Hungrige und holte sie ihm selbst aus den Dornhecken heraus, und sein Vermögen schnappten die Habgierigen weg. Denn Unglück wächst nicht aus dem Staub hervor, und Unheil sproßt nicht aus der Erde, sondern der Mensch ist zum Unglück geboren, wie die Funken nach oben fliegen.
Danke. Also, nach dieser Vision da wird von Eliphas der Aufruf gemacht. Ruf doch, Hiob, quasi, ob einer da ist, der dir antwortet. Und an welchen der Heiligen willst du dich wenden? Wer sind diese Heiligen? Das sind die Engel. Und da merken wir, da ist wirklich etwas nicht sauber bei Eliphas. Soll man Engel anrufen und bei Problemen sich an sie wenden? In der katholischen Theologie würde das positiv beantwortet werden. Jawohl, dass man sich an Engel richten kann. Aber das Wort Gottes sagt etwas ganz anderes. Schlagen wir auf in Offenbarung 19. Johannes hatte wirklich mit Engeln Gottes, mit heiligen Engeln zu tun. Und liest du, Sascha, Kapitel 22 in der Offenbarung, Verse 8 und 9.
Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an.
Die Belehrung ist klar. Also in diesem Überschwang ist Johannes in der Versuchung, eben einem Engel eine Ehre zu geben, indem er sich vor ihm niederfällt. Indem er vor ihm niederfällt. Und sofort sagt der Engel, das geht überhaupt nicht. Wir Engel sind einfach Mitknechte. Wir sind auch Knechte Gottes, wie das Eliphas sagt, seine Knechte. Und sagt aber ganz klar, dass er Gott allein anbeten soll. Und gut, da würde jemand sagen mit katholischer Theologie, ja, wir beten nicht Engel an, sondern wir rufen sie einfach an. So auch wie verstorbene Heilige. Und jetzt schlagen wir auf in Kolosser 2. Die Kolosser kamen ja zum Glauben, ans Evangelium, und dann wurden sie besucht von Irrlehren. Und das Unglaubliche geschah. Die wurden in ihrem Denken verdreht. Und Paulus musste den Kolosserbrief schreiben, um sie zurückzuholen von dieser Verführung. Und da lesen wir etwas in Vers 18. Kolosser 2, Vers 18, bitte. Mhm.
Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, in dem von Gott gewirkten Wachstum.
Jawohl, und da sehen wir, also da wird ganz klar gewarnt vor der Möglichkeit, dass man Engel verehrt. Man kann übersetzen, je nach Bibelübersetzung ist es auch so geschehen, Engelanbetung oder Engelverehrung. Hier. Geht überhaupt nicht. Nur Gott gehört alle Ehre. Und auch da wieder eigenartig dieser Eliphas. Und damit wird klar, man kann nicht bei Engeln Hilfe holen. Über den Livestream ist gerade eine Frage eingegangen in Bezug auf Psalm 103, Vers 20. Der Fragesteller sagt, dieser Psalm spricht die Engel an, indem doch er sagt, preist den Herrn, ihr seine Engel. Aber da geht es überhaupt nicht um eine Engelverehrung, sondern hier geht es darum, dass der Prophet eben die Engel aufruft zur Anbetung Gottes. Und das ist übrigens eine Übereinstimmung mit dem Neuen Testament. In Hebräer 1 sagt der Text im Blick auf die Engel, Können wir aufschlagen, Hebräer 1, Vers 6.
Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten.
Jawohl. Also, Gott sagt hier als Befehl im Blick auf die Engel, sie sollen anbeten, wie im Psalm 103. Aber hier wird gesagt, sollen ihn anbeten, und zwar den Herrn Jesus, den Sohn Gottes. Er ist Gott und darum soll die Engelwelt ihn anbeten. Und da werden die Engel dazu aufgerufen, Jesus Christus anzubeten. Aber keine Engelverehrung. Und dann geht Eliphas weiter in Hiob 5, Vers 2 und sagt, dass er etwas erlebt hat, einen Narren, also einen unverständigen Menschen. Er nennt ihn auch einen Einfältigen. Das Wort einfältig auf Hebräisch bedeutet jemand, der offen ist. Also der Einfältige, das ist nicht ein so böser Mensch wie zum Beispiel der Tor. Wenn in der Bibel gesprochen wird über den Toren, dann ist das einer, der bösartig dumm ist. Psalm 14, Vers 1, der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Also der Nawal heißt es auf Deutsch. So wie der törichte Mann von Abigail in der Davidsgeschichte. Das war so ein törichter, gottloser Mensch. Und der hieß auch so, Nawal. Das gleiche Wort wie Psalm 14. Aber eben der Einfältige, der in den Sprüchen immer wieder erwähnt wird, so wie auch der Tor. Aber der Einfältige, das ist der, der offen ist für alles. Und damit natürlich empfänglich ist für alle Art von Verführung. Und so spricht Eliphas hier von einem Narren, der einfältig war, offen für alles. Und er sagt, das tötet ihn. Das gibt Konsequenzen. Er sagt in Vers 3, ich sah den Narren Wurzel schlagen. Also er sah einen solch törichten Menschen, wie er da scheinbar etwas in seinem Leben aufbauen konnte. Das bedeutet Wurzel schlagen. Und dann, was geschah? Und sogleich verwünschte ich seine Wohnung. Was? Eliphas hat das als seine Aufgabe gesehen, ihn zu verwünschen. Es ist nicht mal das Wort Fluch, das bei göttlichen Flüchen verwendet wird, sondern ist ein anderes Wort. Er verwünscht ihn. Sogleich verwünschte ich seine Wohnung. Und was geschieht? Ja. Fern blieben seine Kinder vom Glück. Und sie wurden im Tor zertreten. Und keiner Retter war da. Diesem Mann ging es ganz schlecht. Allen seinen Kindern nämlich ging es an den Kragen. Ist das wieder eine schöne Anspielung auf Hiob? Aber sicher. Aber einfach so fein und durch die Blume. Und dann heißt es weiter, seine Ernte verzehrte der Hungrige. Und bis aus den Dornenhecken nahm er sie weg. Also andere Menschen, die konnten sich dann genüsslich machen an seinen Feldern. Und wenn hier gesagt wird, bis aus den Dornenhecken. Wir haben doch in Verbindung mit Hiob 1 gelernt, dass es im Altertum üblich war, das Grundeigentum zu schützen durch Dornenhecken. Also nicht durch Stacheldraht, wie das heute sein kann, sondern durch Dornenhecken. Und der Satan sagt zu Gott in Hiob 1, Gott habe alles, was Hiob hat, eingezäunt. Und zwar eben mit einer Dornenhecke, meint der hebräische Begriff. Und hier sagt Eliphas also, die Feinde, beziehungsweise eben die Profiteure, die nehmen alles aus von diesem Narren. Auch da sind die Dornen nicht mal ein Schutz gewesen. Alles konnten sie wegnehmen und sein ganzes Vermögen wird weggeschnappt. Und damit sagt er wieder, meine Erfahrung macht klar, jemand, der töricht ist, offen ist für das Böse, der wird auch gestraft. Hiob, genau so wie du. Aber sag das nicht so. Hiob genauso wie du. Sondern Hiob muss das selber merken. Aber der merkt das alles. Wenn er schon gemerkt hat, dass die drei jetzt gegen ihn sind, obwohl sie nichts gesagt haben. Also wie viel mehr merkt es, wenn sie es jetzt sagen? Du wolltest was sagen, also, Philipp?
Dornhecken, also man kennt es vielleicht eine Berberette, diese Dornschrauben.
Ja.
Also bei uns, meistens bei Liegenschaft so Wohnbebauung, hat diese roten, die kleinen Blättern, oder manchmal ist es auch grün, diese Büsche, diese dornigen Büsche, also vielleicht als Vergleichsbild.
Du meinst, also, die benutzt man heute auch, um Abschrankungen zu machen?
Also einfach als Formhecke nimmt man sie noch nicht, dass jetzt jemand durchbrennen würde. Oder
ja, als Formhecke. Also du als Gartenbauer setzt die also gelegentlich so ein, ja?
Ich, also einfach als Abgrenzung zu einem Garten.
Und sag nochmals den Namen.
Berberitze.
Die Berberitze. Ja, also da kann man sich das so gut vergegenwärtigen, was das war. Und also dieser Schutz nützt dem nichts. Und man denkt, ja, dieser Dornenschutz bei Hiob, jetzt im übertragenen Sinn, wurde tatsächlich weggenommen. Aber nicht, weil Hiob ungerecht war, eben ein törichter Mensch gewesen wäre oder offen für das Böse, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wurde, indem deutlich wurde, Hiob bleibt treu, auch wenn er alles verliert. Und dieser Beweis wurde ja in Kapitel 1 wunderbar geliefert. Aber eben sieht man diese Anspielung ganz fein. Und vielleicht fällt jetzt beim Lesen auch auf, wie oft hat er schon mal den Namen von Hiob erwähnt? Bis jetzt. Also ich deute das Schweigen mit, niemand hat bis jetzt ein Beispiel gefunden. Und jetzt könnte ich aber auch fragen, und wenn wir jetzt die ganzen Diskussionen weitergehen, auch mit Bildad und Zophar, wie oft benutzen sie den Namen Hiob? Nie. Die sagen immer du. Kein einziges Mal den persönlichen Namen, aber später der vierte Freund, der wirklich mit Weisheit Gottes erklärt und Licht hineinbringt in die Leiden Hiobs, er nennt ihn immer wieder bei seinem persönlichen Namen Hiob. Und das zeigt natürlich auch etwas in der Haltung. Die hatten auch die Wertschätzung für Hiob verloren. Und das war so furchtbar für Hiob, da muss ich nämlich im Klaren sein. Ich habe das nur so angetönt, er hat alles verloren. Bis auf diese drei Freunde, und man muss noch ergänzen, schließlich gab es noch einen vierten, Elihu. Aber er hat wirklich alle Freunde und alle Verwandten, die hat er verloren. Sascha liest uns mal aus Kapitel 19, wo Hiob das so richtig ausmalt, welche Leiden er in dieser Hinsicht erlebt hat, in sozialer Hinsicht. 19, Vers 13 und folgende.
Meine Brüder hat er von mir verscheucht, und die mich kennen, sind mir ganz entfremdet. Meine Verwandten bleiben aus, und meine Vertrauten verlassen mich. Meine Hausgenossen und meine Mägde halten mich für einen Fremden. Sie sehen mich als einen Unbekannten an. Rufe ich meinen Knecht, so antwortet er mir nicht. Ich muss ihn anflehen mit meinem Mund. Mein Atem ist meiner Frau zuwider und mein Gestank den Söhnen meiner Mutter. Sogar Buben verachten mich. Stehe ich auf, so reden sie gegen mich. Alle meine Vertrauten verabscheuen mich und die ich liebte, haben sich gegen mich gewandt. An meiner Haut und meinem Fleisch klebt mein Gebein und ich habe kaum noch Haut, um meine Zähne zu behalten.
Ja. Unglaublich. Alle haben sich gegen ihn gewandt. Und dann blieben ihm diese drei Freunde, die abgemacht hatten und von weit her dann auf Besuch kamen und mit ihm weinten. Und dann merkt er, jetzt werden die auch noch gedreht in ihrer Auffassung. Natürlich, als die auf der Besuch waren, die haben ja auch gemerkt, alle da in der Ortschaft von Hiob, die sind sich im Klaren darüber geworden, Hiob ist wirklich ein furchtbarer Mensch, den muss man verachten. Und da haben sie auch gedreht. Und dieser Schmerz, und jetzt reden die mit ihm und keiner erwähnt seinen Eigennamen, Hiob. Und dabei ist der Eigenname in Gottes Augen so etwas Wichtiges. Nicht wahr, wenn wir denken, wie Gott in einem ganz besonderen Moment ruft, Abraham, Abraham, in 1. Mose 22, sogar zweimal den Namen. Oder später in der Berufungsgeschichte von Mose, 2. Mose 3, Mose, Mose. Das muss etwas ganz Besonderes sein. Gott nennt den Eigennamen zweimal. Und so haben wir in der Bibel 7 Beispiele, wo Gott den Namen zweimal nennt. Vielleicht eines möchte ich noch erwähnen. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und da hat der Herr Jesus schließlich das Herz dieses harten Mannes geöffnet. Und in Jesaja 43 wollen wir die bekannte Stelle lesen diesbezüglich. Sascha, Jesaja 43, 1.
Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.
Danke. Und dieses Wissen, dass Gott mich bei meinem Namen gerufen hat, das gibt dann Mut auch für die Not, wenn du noch Vers 2 dazu liest.
Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen.
Ja, wunderbar. Gott, der uns mit Namen kennt. Und er will ganz persönlich bei uns sein in der Not. Und Hiob sieht seine Freunde, die vermeiden offensichtlich seinen Namen. Und dabei hätte der Name etwas ausgesagt. Wir haben ganz am Anfang dieser Studienreihe doch erklärt, Hiob 1, wo das Wort zum ersten Mal vorkommt, Hiob bedeutet der Angefeindete. Und von wem? Von Satan angefeindet. Und das Leiden war nicht wegen Hiob, es war nicht wegen Gott, es war wegen Satan. Und das Interessante ist, wie oft sprechen die drei Freunde über Satan? Nie. Das ist gar kein Thema. Die machen riesige Abhandlungen, um zu beweisen, Hiob muss schuldig sein und darum leidet er. Und das, was die richtige Antwort wäre, die uns eben mitgeteilt wird durch Mose, der das Buch Israel übergeben hat, das ist Kapitel 1 und 2, der Satan war dahinter. Eben dieser böse Engel, dieser Menschenmörder von Anfang, wie der Herr Jesus ihn nennt in Johannes 8, 44, der die Menschen so hasst, am liebsten möchte er sie umbringen. Und das wollte er ja auch bei Hiob. Aber Gott hat gesagt, aber sein Leben darfst du nicht antasten. Und dieser Eliphas spricht schon von Engeln, Gott legt ihnen Irrtum zur Last. Er vertraut nicht auf seine Heiligen. Ja, und dann kommt wieder ein schwieriges Wort. Hiob 5, Vers 6 und 7, nochmals.
Unglück wächst nicht aus dem Staub hervor und Unheil sprost nicht aus der Erde, sondern der Mensch ist zum Unglück geboren, wie die Funken nach oben fliegen.
Was will er damit sagen? Aber da gibt es ganz feine Anspielungen auf das, was eben diese Weisen, es waren ja Weisen, Eliphas, Bildad, Zophar, was die an Gottes Offenbarung kannten. Und zum Kern der Gottes Offenbarung gehörte eben das, was in 1. Mose 1 bis 11 von Mose aufgeschrieben wurde im Blick auf die frühere Zeit. Von Anfang der Schöpfung bis zur Sintflut und für die Zeit unmittelbar nach der Sintflut. Und da sieht man eben Anspielungen auf 1. Mose 3. Ich war im Zusammenhang mit dem Sündenfall, kommt das Wort Staub vor. Denn der Mensch wurde ja aus Staub gemacht von Gott. Und nach dem Sündenfall sagt Gott, und du sollst aus dem Staub wieder zurückkehren. Das ist das gleiche Wort wie dort in 1. Mose 3, Afar. Und dann heißt es, und nicht sprost Mühsal aus dem Erdboden. Erdboden, weiß jemand, welches hebräische Wort hier steht? Ja, Adama. Das ist, Adama ist die rote Ackererde, aus der Gott Adam gemacht hat. Also Adam heißt ja Mensch. Aber ganz wörtlich kommt das von der Wurzel rot sein. Adam heißt rot sein. Adam ist also der aus roter Ackererde, das heißt der Mensch, so wie Gott ihn erschaffen hat. Und dann haben wir tatsächlich das Wort Mensch, und das ist hier Adam. Und Sprossen aus dem Erdboden, auch davon lesen wir in 1. Mose 3. Also das sind Wörter, die anspielen auf diese Urgeschichte. Und Eliphas sagt damit, der Mensch ist zwar aus Staub geschaffen, aber da drin liegt nicht das Unglück und das Unheil. Also der Mensch wurde von Gott erschaffen, aber gut und vollkommen. Aber erst nachher kommt das Problem in die Menschheit rein, nämlich nach dem Sündenfall, wo dann die nächste Generation auch kommt durch Geburt in die Welt. Nicht mehr von Gott vollkommen erschaffen. Die erste Geburt, Kain, er wurde ein Mörder. Und wir lesen in 1. Mose 5 von diesem Unglück des Bösen, das verbunden ist mit der Geburt von Menschen. In 1. Mose 5, da lesen wir in Vers 3, liest du, Sascha?
Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth.
Jawohl. Und so wurde Seth geboren, aber geboren im Bild seines Vaters. Und da müssen wir daran denken, dass Adam gefallen war zu dem Zeitpunkt. In seinem Bild, das heißt in seinem gefallenen Bild. Und Römer 5, ab Vers 12, macht klar, dass die Sünde in die Welt gekommen ist durch den Ungehorsam Adams und dass eben das dann von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und darum sagt er, denn nicht aus dem Staub geht Unheil hervor und nicht sprost Mühsal aus dem Erdboden. Also so wie Gott den Menschen gemacht hat aus Erde, da ist nicht irgendwie ein Same des Bösen drin gewesen. Gott hat den Menschen vollkommen erschaffen. Das sagt uns auch Prediger 7. Er hat sie gerade gemacht, aber sie haben viele Ränke gesucht. Und dass Adam die Möglichkeit hatte zu sündigen, war also nicht, dass irgendwo in der Software ein Virus schon drin war, sondern es ist genau gleich wie bei der Engelwelt. Gott hat Engel und Menschen geschaffen als Geschöpfe, die wirkliche Personen sind und die damit einen eigenen freien Willen hatten. Aber da war nichts Böses drin in diesem freien Willen. Aber in der Möglichkeit, Gott gegenüber Nein zu sagen, lag die Möglichkeit, dass das Böse entstehen konnte. Und so ist es entstanden. Viele fragen, woher kommt das Böse? Ja, da sagt man, es ist ein Geheimnis, das weiß man nicht. Aber wir dürfen das aus der Bibel wissen. Das ist da. Aber eben, da liegt nicht das Unheil. Dann wird weiter gesagt, sondern der Mensch ist zur Mühsal geboren. Also das Böse wird mit der Generation abfolge nach der Sintflut wird das weitergegeben. Und zwar, wie? Wie die Funken sich erheben im Flug. Ja, wenn man so auf Metall schlägt und dann fliegen die Funken. So, in der Weise gehen die Generationen um Generationen voran, indem das Böse von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und damit will er eben sagen, der Mensch ist eben böse. Und das sagt er eben gerade in Verbindung mit dem Narren. Und in all dem spielt er auf Hiob an. Und dann kommt eine so schöne Stelle. Er sagt, ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache vorlegen. Perfekt, dieser Rat, nicht wahr? Gott suchen, das ist ja genau der Schlüssel. Jeremia 27 sagt, wenn man Gott von ganzem Herzen sucht, wird er sich von uns finden lassen. Und trotzdem ist das Ganze übel, was er hier sagt. Weil das ja nicht das Problem von Hiob war. Er hatte Gott schon längst gesucht und hat mit ihm ein Leben gelebt, wirklich in Treue und Hingabe. Und jemandem, der dem Herrn treu nachfolgt, zu sagen, folg ihm doch treu nach, such ihn doch endlich. Das ist so verletzend. Und natürlich ist der Rat gut, ich würde Gott meine Sache vorlegen. Das wird ja auch in Philipper 4, ab Vers 4 uns gesagt, wir sollen uns alle Zeit im Herrn freuen und alle unsere Anliegen im Gebet vor ihn bringen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also wir sehen, er sagt so viel Gutes, aber er sagt es der falschen Person, in der falschen Absicht. Ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache vorlegen. Und es ist so schön, wie er Gott kennt und ihn beschreibt, der Großes tut und Unerforschliches tut. Wunder ohne Zahl. Und unter all diesen Wundern der Schöpfung erwähnt er das Wunder des Regens. So wie wir das hier auf dem Bild haben. Der Regen gibt auf die Fläche der Erde. Und Wasser sendet auf die Fläche der Flur, um Niedrige in die Höhe zu setzen. Und Trauernde steigen empor zum Glück. Der zunichte macht die Pläne der Listigen und ihre Hände führen das Ausgeklügelte nicht aus. Der die Weisen fängt in ihr List und der Rat der Verdrehten überstürzt sich. Alles richtig, was er sagt. Wie Gott Menschen in Not heraufhebt und andere, die eben hinterlistig sind und die eine Weisheit der Welt aufgebaut haben. Gott durchschaut sie. Und darum wird dieses Wort hier, wo? Danke. In 1. Korinther 3, Vers 19 von dem Apostel Paulus aufgenommen, um zu zeigen, dass das Alte Testament auch die Torheit der Weisheit der Welt bestätigt. Der die Weisen fängt in ihrer List, eben alles richtig. Und der Rat der Verdrehten überstürzt sich. Am Tag stoßen sie auf Finsternis, und am Tag tappen sie umher wie bei Nacht. Die Weisen dieser Welt, die Intellektuellen dieser Welt, die sich nicht unter das Wort Gottes beugen, sind in Wirklichkeit Blinde. Sogar am Mittag tappen sie umher wie bei Nacht. Obwohl man in der Schöpfung überall sieht, wie herrlich Gott ist und wie weise. Sie denken, das hat die Natur so gemacht im Lauf der Zeit. Blindheit am Mittag. Weiter, er rettet vom Schwert und von ihrem Mund und aus der Hand des Starken den Armen. So wird dem Geringen Hoffnung und die Ungerechtigkeit verschließt ihren Mund. Also er beschreibt, wie Gott handelt und gerade benachteiligten Menschen seine Hilfe zukommen lässt. Und dann, wieder wunderbar, Vers 17, siehe glückselig der Mensch, den Gott straft. So verwirft denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Aber er wendet diese Wahrheit falsch auf Hiob an. Und es ist so schön, aber auf die richtige Situation angewendet, ist das alles ein wunderbares Wort. Und darum verwendet eben der Heilige Geist, auch aus dem Buch Hiob, aus den Reden der Freunde, Dinge, die genau gottgemäß richtig sind, aber damals in einem falschen Sinn gesagt wurden. Und liest du weiter, Sascha?
So verwirft denn er nicht. Verwundet, bitte?
Ich meine, Vers 17b, 17. So verwirft.
Darum verwirft die Züchtigung des Allmächtigen nicht. denn er verwundet und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. In 6 Bedrängnissen wird er dich erretten und in 7 wird dich nichts Böses antasten.
Danke. Also, geradezu ein prophetisches Wort. Das ist ein Zahlenspruch. Er sagt 6 Nöte, um dann zu betonen 7. Und er sagt, wenn du durch 7 Nöte gegangen bist, dann kommt die große Befreiung. Und tatsächlich ist das geschehen. In Kapitel 42 schließlich wird Hiob aus all dieser Not herausgeholt und Gott erstattet ihm alles doppelt. Und so sagt dieser Eliphas hier etwas absolut Richtiges, obwohl er in einer falschen Intention die Sachen gesagt hat. Ich meine, das erinnert uns an den Hohepriester in Johannes Evangelium. Der Hohepriester, der, weil er eben zu der Zeit Hohepriester war, hat er einen Ausspruch gemacht in Johannes 12 und hat prophetisch gesprochen von der Bedeutung des Todes des Herrn Jesus. Ja, es ist nützlich, dass einer für die Nation stirbt, als dass die ganze Nation umkommt. Und dann erklärt Johannes, das sagte er prophetisch. Aber nicht, weil seine Gesinnung irgendwie gut war, sondern weil Gott in seiner Souveränität ihn benutzt hat, eine Wahrheit auszusprechen. Aber die Wahrheit selber hat er in einem falschen Sinn ausgesprochen. Und noch etwas ist zu beachten in Vers 17. Siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft oder züchtigt. Und das Wort für Mensch hier ist jetzt eben nicht Adam. Das hatten wir in Vers 7. Sondern der Adam ist zur Mühsal geboren. Adam ist also der Mensch, so wie im Gedanken daran, wie Gott ihn gemacht hat. Und Enosh heißt auch Mensch auf Hebräisch. Aber das heißt sterblicher, böser Mensch. Bei dir wurde das übersetzt mit der Sterbliche, nicht wahr, Sascha? Aber Enosh heißt einfach Mensch und mit der Nebenbedeutung der Sterbliche. Weil die Wurzel Anash bedeutet sterblich sein, böse sein, schwächlich sein. Also hier geht es um den bösen Menschen. Und darum das auf Hiob so anzuwenden, ist ein Problem. Ja? Und dann sagt er glückselig. Und dieses Wort glückselig kommt in Hiob nur einmal vor. Ist ein Hauptwort in den Psalmen, nicht wahr? In den Psalmen kommt es etwa 25 Mal vor und drückt aus, dass glücklich sein in Gott, wenn man unter seinem Segen steht. Und hier einmal im Buch Hiob, siehe glückselig der Mensch, den Gott straft. Oder man kann übersetzen, zurechtweist, züchtigt, erzieht. Und natürlich war das eine Erziehung bei Hiob. Aber nicht, weil er so böse war, ja? Sondern weil Gott ihn weiterbringen wollte im Glauben. Dann lesen wir weiter in Vers 20.
In Hungersnot wird er dich vom Tod erlösen und im Krieg von der Gewalt des Schwertes. Vor der Geißel der Zunge wirst du geborgen sein. Und wirst die Verwüstung nicht fürchten, wenn sie kommt. Über Verwüstung und Dürre wirst du lachen und vor den wilden Tieren der Erde nicht erschrecken, denn mit den Steinen des Feldes stehst du im Bund und das Wild des Feldes hält Frieden mit dir. Du wirst erfahren, dass dein Zelt sicher ist und betrachtest du deine Wohnung, so fehlt dir nichts. Du wirst erfahren, dass dein Same zahlreich wird und deine Sprösslinge wie das Gras auf Erden. Du wirst in gutem Alter begraben werden, wie man Gaben einbringt zu ihrer Zeit. Siehe, das haben wir erforscht, so ist es. Höre du darauf und merke es dir wohl.
Merkt man diese Taktlosigkeit. Da hat einer gerade eben 10 Kinder verloren und da macht er ihm eine Abhandlung darüber, wenn er sich nur von Gott jetzt erziehen lässt, dann wirst du das erleben, Vers 25, Du wirst erfahren, dass deine Nachkommen zahlreich sein werden und deine Sprösslinge wie das Kraut der Erde. Es ist unglaublich. Wie kann man so taktlos sein? Aber er war so überzeugt, dass seine Analyse von Hiob richtig war. Und schauen wir, wie das dann herausgekommen ist. Tatsächlich in Hiob 42, liest du zuerst Vers 10.
Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus, und sie bezeugten ihm Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte, und schenkten ihm ein jeder eine Kesita und einen goldenen Ring.
Ja, alle, haben wir ausdrücklich gelesen, diese Leute hatten ihn verlassen, schmählich im Stich gelassen, Hiob 19. Und als Gott ihn dann nach 7 Prüfungen wieder aus dem Elend herausholte, die kommen alle zurück und die trösten ihn. Und übrigens, der Ausdruck hier, ihr Beileid zu bezeugen und dann trösten. Ihr Beileid zu bezeugen, das habe ich ja schon mal erklärt, das Wort kam schon vor in Kapitel 2, heißt den Kopf zu schütteln. Die kamen also, um zu sagen, wir verstehen auch nicht, warum du dieses Unglück erlebt hast. Die wussten ja auch nicht, was im Himmel geschehen ist. Aber sie sahen, Gott hat ihn herausgeholt. Und jetzt, darauf wollte ich heraus mit den Nachkommen. Liest du noch Verse 14 und 15?
Ah, 13.
13 natürlich schon. Ja.
Er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter. Und er gab der ersten den Namen Jemima, der zweiten den Namen Kezia und der dritten den Namen Keren Hapuch. Und es wurden im ganzen Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter, und ihr Vater gab ihnen einen Erbteil unter ihren Brüdern.
Ja. Alles bekommt er doppelt, wie wir gelesen haben in Vers 10. Und das wird dann auch klar gesagt in Vers 12, zum Beispiel 14 Stück Kleinvieh, nicht mehr 7.000 nur, 6.000 Kamele, nicht nur 3.000 und so weiter. Und er bekam wieder 7 Söhne und 3 Töchter. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum hat er da nicht 20 bekommen? Und es gibt eine ganz einfache und schöne Antwort. Ja, du weißt sie, Carmine. Ja, die 10 Ersten, die sind im Himmel. Er hatte sich einfach immer gesorgt um sie. Könnte es sein, dass sie da bei einem Geburtstagsfest, dass sie dann wirklich auf Abwege kommen? Und das geistliche Wohl war ihm so wichtig, seine Kinder. Und darum hat er so da Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Und eben diese 10 sind im Himmel und 10 hat er auf der Erde nochmals gekriegt und somit hat er auch das Doppelte. Das ist ein wunderbarer Trost für alle, die ein oder mehrere Kinder verloren haben, werden sie antreffen. All die, die zum Herrn umgekehrt sind und bei den ganz kleinen Kindern sowieso. Ja, Philipp?
Für mich sagt es einfach aus, dass ein Mensch eine ewige Seele hat. Und wenn er denn von dem Herrn glaubt, beim Herrn ist, für immer und ewig, wenn er stirbt, und ein Tier nicht. Deshalb hat er die Tiere doppelt gehabt, aber die Kinder eben nicht.
Genau, wie das, korrekt, wie das eben in den Psalmen gesagt wird, das Vieh wird vertilgt, wenn es stirbt, hört seine Existenz auf. Und beim Menschen ist es nicht so. Das Leben geht weiter und darum, die Tiere bekam er doppelt, denn er hatte keine Tiere im Paradies. Aber 10 Kinder im Paradies und 10 auf der Erde. Aber wenn man denkt, an sowas hat ja Eliphas gar nicht gedacht. Und wie Gott dieses Wort nimmt und schließlich wahr macht. Und wir haben gesehen, er hat nicht nur seine Kinder gesehen, sondern... haben wir uns beachtet beim Lesen. Sieht man, man muss ganz genau lesen. Und langsam, das lohnt sich. Ah, das haben wir gar nicht dazu gelesen. Wäre noch Vers 16. Natürlich.
Aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das 4. Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt.
Ja, ist doch wunderbar. Also nicht nur einfach die zehn, sondern er hat Kinder und Kindeskinder, insgesamt 4 Generationen hat er erleben dürfen. Und Eliphas sagt, dass deine Nachkommen zahlreich sein werden. Das hat sich wirklich so erfüllt. Und all diese wunderbaren Dinge, die er beschreibt an Wohltaten Gottes, die durfte er so erfahren, wie das in diesen Versen beschrieben ist. Und so hat Gott dieses Wort von Eliphas wunderbar umgesetzt, ohne dass der Redner sich irgendeinen Verdienst zuschreiben könnte. Übrigens in Vers 27 betont er wieder: Siehe, dies haben wir erforscht. Er hat das in seinem Leben erfahren und durch Forschung eben festgemacht, alles, was er da sagt. Und er ist so überzeugt, höre es du, merke es dir. Und jetzt antwortet Hiob. Liest du, Sascha?
Da antwortete Hiob und sprach: O, dass man meinen Unmut wiegen könnte und mein Unglück auf die andere Waagschale legte. Denn nun ist es schwerer als der Sand der Meere. Darum sind meine Worte so ungestüm.
Ja, mal bis dahin. Also Hiob geht nicht auf die Einzelheiten ein. Jetzt ganz am Anfang, Eliphas, hast du das gesagt und dann das. Sondern das Erste, was er sagt, ist: Ich bin so im Elend. Und er möchte, man würde sein Elend wiegen. Und wie schwer ist es nämlich? Schwerer als der Sand der Meere. Wenn wir alle Sandkörner zusammenzählen würden an allen Meeresstränden, dann kommt man, das ist so eine Schätzung in der Wissenschaft, auf etwa 10 hoch 22 Sandkörner. Also 10 hoch 22 ist eine 1 mit 22 Nullen. Und ein Sandkorn wiegt etwa 2 Milligramm. Jetzt können wir rechnen, wie schwer das Elend von Hiob ist. Und dann können wir das in Tonnen umrechnen, ja. Und ich komme da auf 20 Billionen Tonnen. 2 mal 10 hoch 13 Tonnen. Also 2 mal eine 1 mit 13 Nullen. Und das zweimal. Es ist völlig unvorstellbar, aber damit will er sagen: Das ist mein Elend. Schwerer als der Sand der Meere. Nicht wahr? Gegenüber Abraham sagt Gott, dass seine Nachkommenschaft werden soll, so zahlreich wie der Sand am Meer. Und zu sagen, völlig unzählbar. Und Hiob sagt, so schwer wiegt sein Elend. Nächster Satz.
Denn die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir, mein Geist trinkt ihr Gift, die Schrecken Gottes bestürmen mich.
Also, nachdem er gerade noch vorher gesagt hat, darum sind unbesonnen meine Worte. Damit sagt er also, das, was ich in Kapitel 3 gewissermaßen gesagt habe, in diesem Elendsausbruch, das war unbesonnen. Also er behauptet nicht, dass das richtig und dass das gut war. Aber er begründet, es geht mir so schlecht und darum rede ich so. Und da müssen wir uns immer wieder sagen, das dürfen wir nicht tun. Also irgendwie ein falsches Verhalten rechtfertigen, weil es so schlimm ist. Und Hiobs Situation war noch schlimmer. Denken wir, so schwer wie 20 Billionen Tonnen. Und trotzdem ist es keine Rechtfertigung zu sagen, dann muss man doch das einfach verstehen, dass man sündigt. Das geht nicht. Und dann in Vers 4 sagt er, dass Giftpfeile ihn getroffen haben, und zwar in seinen Geist hinein, in sein Denken hinein. Und er sagt, das seien Giftpfeile des Allmächtigen. Und wir wissen, es waren Giftpfeile des Teufels. Ja, in Epheser 6, Vers 16 lesen wir von den Brandpfeilen des Teufels. Und jetzt wissen wir noch, und die haben noch Gift dran. Also nicht nur Feuer, die Feuerpfeile, und man kann die Pfeilspitzen auch noch vergiften. Und dieses Gift in seinem Geist, er sagt dann, die Schrecken Gottes stellen sich in Schlachtordnung gegen mich auf. Ich habe ja schon erklärt, dass bei der Pest eben auch Bewusstseinstrübungen auftreten können. Und bei Hiob sehen wir dann, wie das bei ihm zu Albträumen geführt hat. Da kommen wir dann später noch drauf. Und das ist dieses Gift in seinem Geist. Und er kann sich nicht erklären, warum muss ich so leiden? Und es ist quasi wie dieser Schrecken, wie eine Armee, die in Schlachtordnung jetzt gegen ihn kommt. Vers 5.
Schreit auch ein Wildesel auf der Grasweide oder brüllt ein Stier, wenn er Futter hat?
Also, hier sehen wir nicht nur einen, sondern zwei Esel beim Gras. Was machen die, wenn die und fressen? Und was hört man von ihnen? Nichts. Darum sagt er, schreit ein Wildesel beim Gras. Nein, die sind ruhig. Aber er hat geschrien, Hiob. Ein Wildesel, der gutes Futter hat, das ihm schmeckt, der brüllt nicht. Wie ist das bei einem Rind? Ja, dann sind sie so ganz besonders friedlich, ja? Wenn sie gute Nahrung haben, dann sind sie ruhig. Die würden nicht schreien wie Hiob. Und dann sagt er in Vers 6,
lässt sich etwa Fades ohne Salz essen oder findet man am Eiweiß irgendwelchen Geschmack?
Vers 7,
was meine Seele zu berühren verschmähte, das ist jetzt mein tägliches Brot, mir zum Ekel.
Also, Fades, das muss man mit Salz essen. Und Eiweiß, der hebräische Ausdruck hier, bedeutet der Schleim des Dotters. Also nur das Weiße beim Ei. Und das Gelbe, das haben wir ja, das haben wir auch so gern, ja? Hoffe ich. Aber ich wenigstens. Aber ich meine, das rundherum, das ist einfach geschmackslos, ja? Und darum braucht es eben Salz auf dem Frühstückstisch, wenn man Eier isst. Und für ihn ist alles Essen so, er kann keine Freude haben. Es ist ein Ekel sogar für ihn. Also er hat überhaupt keine Essenslust mehr, eben wegen seiner Krankheit. Und darum schreit er. Das will er erklären. Esel, Rinder, die sind anders. Aber er kann sich an nichts mehr freuen. Nicht einmal an einem Ei. Und du liest weiter, bitte, in Vers 8.
Oh, dass doch meine Bitte in Erfüllung ginge und Gott mein Verlangen gewährte. Dass doch Gott sich entschlösse, mich zu zermalmen, seine Hand ausstreckte, um mich abzuschneiden. So bliebe mir noch der Trost, und ich frohlockte darüber in schonungslosem Schmerz, dass ich die Worte des Heiligen nicht verleugnet habe.
Ja, jetzt kommt wieder seine Todessehnsucht. Aber wir haben gesehen, nie kommt irgendwie das Thema Selbstmord zur Sprache. Ja, und es ist einfach eben sein Wunsch, er möchte sterben. Und er spricht hier von Gottes Hand. Dass es Gott gefiele, mich zu zermalmen, dass er seine Hand losmachte und mich vernichtete. Und wenn wir zurückdenken an Kapitel 2, in Vers 5, da sagt der Satan zu Gott, aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da spricht der Satan von der Hand Gottes. Und Hiob in unserer Stelle sagt, möchte doch diese Hand Gottes mich zermalmen. Aber dann heißt es eben weiter, und der Herr sprach zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur verschone sein Leben. Das war die Hand Satans, die ihn so angetastet hatte. Das war nicht die Hand Gottes. Und diese Hand Gottes wollte ihn auch nicht vernichten, sondern ihn später umso reicher segnen. Aber da sehen wir, wie wir Menschen manchmal Bitten aussprechen können und denken, wenn Gott das nur erhören würde, hätte Gott das erhört, das wäre ein Elend gewesen. Aber in aller Welt ist später das Buch Hiob verbreitet worden mit dieser wunderbaren Botschaft. Nicht wahr? Jakobus sagt, ihr habt von dem Ausharren Hiobs gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Jakobus 5. Und dieses Ende, dieses innige Mitgefühl, diese Barmherzigkeit der Hand Gottes, das kommt eben in Kapitel 42 zum Ausdruck. Hätte Gott das erhört, wäre diese Nachricht nie in alle Welt hinausgegangen. Ja, und dann sagt er, was ihm noch als Wort, als Trost bleibt, wenn er sterben würde, dann bleibt für ihn das Wissen, dass er die Worte des Heiligen nicht verleugnet hat. Dass er dem Herrn treu geblieben ist. Und das war ja richtig, das war wahr. Aber das war gewissermaßen noch sein letzter, einziger Trost, zu wissen, ich bin dem Herrn treu geblieben. Lies du bitte noch ein bisschen weiter, Sascha, bis 13.
Wie groß ist denn meine Kraft, dass ich noch ausharren? Und wann kommt mein Ende, dass meine Seele sich gedulden soll? Ist mir denn die Kraft der Steine gegeben? Ist mein Fleisch denn aus Erz? Bin ich denn nicht hilflos und jeder Stütze beraubt?
Ja, das ist die Erfahrung, die wir alle machen, wenn es uns ganz mies geht. Verbunden mit Schmerzen, dann merkt man, wie zerbrechlich wir sind. Und das sagt er hier. Was ist meine Kraft, dass ich ausharren soll? Er hatte keine Kraft mehr. Also er war wirklich am Ende. Und er sagt, ist meine Kraft die Kraft von Steinen, wie wir sie hier auf dem Bild sehen? Nein, das Gegenteil. Nichts. Er hatte keine Stärke mehr in sich. Oder sein Fleisch aus Erz, gemeint ist Kupfererz. Nein, nichts mehr. Gar keine Kraft mehr. Aber seine Frage ist interessant. Und was ist mein Ende, dass ich mich gedulden sollte? Und wenn wir wieder denken an Jakobus 5, von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn, dass der Herr voll barmherzig und voll innigen Mitgefühls ist. Das Ende des Herrn, das ist eben das wunderbare Kapitel Hiob 42, das alles krönt. Und er sagt, was ist mein Ende? Hätte er damals gewusst, was kommt? Aber er wusste es nicht. Aber Gott hatte Dinge im Sinn, von denen er eben zu dem Zeitpunkt nichts wusste. Gehst du noch ganz kurz weiter?
Dem Verzagten gebührt Mitleid von seinem Freund, sonst wird er die Furcht des Allmächtigen verlassen. Meine Brüder haben sich trügerisch erwiesen wie ein Wildbach, wie das Bett der Wildbäche, die vergehen. Die trübe werden vom Eis, wenn der Schnee sich darin birgt, die aber versiegen zur Zeit der Sommerhitze und von ihrem Ort verschwinden, wenn es heiß wird. Es winden sich die Pfade ihres Laufs, sie ziehen hinauf in die Öde und verlieren sich. Die Karawanen Themas halten Ausschau, die Reisegesellschaften von Saba hoffen auf sie. Aber sie werden in ihrer Hoffnung betrogen, sie kommen dorthin und werden enttäuscht. So seid auch ihr jetzt ein Nichts geworden. Ihr seht Schreckliches und fürchtet euch davor.
Ja, bis dahin. Und da spricht er von seinem Freund. Wir haben ja gesehen, Kapitel 2, die drei Freunde kamen auf Besuch. Aber was ist von dieser Freundschaft geblieben? Und eben, sie nennen ihn nie Hiob, aber man muss darauf achten, wenn wir jetzt so Kapitel für Kapitel vorwärts gehen, wo überall Hiob über das Thema Freunde spricht. Freunde in der Mehrzahl, wie zum Beispiel Vers 27, sogar den Verwaisten würdet ihr verlosen und über euren Freund einen Handel abschließen. Da spricht er quasi von dem, was er als Freund wert ist. Gar nichts für sie. Und er sagt ihnen so indirekt, eben, ein wirklicher Freund, der würde jetzt einen so verzagten Menschen, der gar keine Kraft mehr in sich fühlt, würde er doch Milde, Freundlichkeit, Mitleid entgegenbringen. Und dann warnt er, sonst wird er die Furcht des Allmächtigen verlassen. Und das ist eine ganz ernste Warnung. Leute, die ganz schwer leiden, da muss man so aufpassen, dass man die nicht ermahnt. Da kann man ganz, ganz falsch handeln. Und das ist auch eindrücklich in Offenbarung 2 und 3. Der Jesus sagt ja bei jedem Sendschreiben zuerst, was gut ist an einer Gemeinde und dann, was nicht gut ist. Aber beim zweiten Sendschreiben an Smyrna, wo beschrieben wird, wie sie durch schwere Verfolgung und Leiden hindurchgehen, da findet man nichts von Vorwurf. Und das hat seinen Grund. Also, wenn man einen Verzagten ermahnt, muss man sehr aufpassen. Und er sagt, das ist so gefährlich. Ihr könntet ihn dahin führen, dass er die Gottesfurcht aufgibt. Und das war ja genau das Problem. Die haben ihm etwas vorgeworfen, was nicht richtig war. Und schließlich haben sie ihn dadurch so an die Wand gedrängt, dass er sich gegen Gott versündigt hat in seinen Reden. Und er sagt, er nennt sie jetzt meine Brüder. So spricht er sie an. Die haben sich trügerisch erwiesen wie ein Wildbach. Und zwar geht es jetzt um den Kontext von einer Karawane. Erwähnt er in Vers 19, es blicken hin die Karawanen Themas, die Reisezüge Schebas. Ich war Thema, eine Ortschaft im heutigen Saudi-Arabien, südlich, etwas südlich von Bus und noch nördlich von Dedan. Ich habe ja am Anfang erklärt, in Kapitel 2, woher die Freunde kamen und auf der Karte gezeigt, wir werden das später nochmals sehen, wo eben Thema liegt und Bus. Und diese Karawane Thema, also in der Wüste des heutigen Saudi-Arabiens, wird da erwähnt. Und wenn diese Karawanen durch die Wüste gehen, dann wissen die, wo es Wadis gibt. Also Bäche, die Wasser führen in der Wüste. Und er sagt, ihr seid so wie ein Wildbach, aber trügerisch wie ein Wildbach. Wie das Bett der Wildbäche, die hinschwinden, die trübe sind von Eis, in denen der Schnee sich birgt. Wir werden später noch mehr darauf, dieses Thema zurückkommen. Hiob lebte noch in der Eiszeit. Die Eisschicht war in Europa, nicht im Land Uz. Aber das Klima war ganz anders. Und natürlich in Nordamerika und auch in Südamerika. Das Klima war ganz anders. Und es ist so erstaunlich, dass da von Eis und Schnee gesprochen wird, wie in keinem Bibelbuch sonst. Und nun, dieser Wildbach führt also geschmolzenes Eis und Schnee. Und dann Vers 17, zur Zeit, wenn sie erwärmt werden, versiegen sie. Wenn es heiß wird, sind sie von ihrer Stelle verschwunden. Sehen wir dieses Wadi? Wunderbar. Wasser in der Wüste. Und dann kommt die Zeit, es trocknet aus und dann ist es so wie da. Das ist ein Wadi in der Wüste Paran. Das andere war in Oman, in der saudischen Halbinsel. Das ist im Negev, heute in Israel, Paran. So sieht das aus, wenn es ausgetrocknet ist. Und er sagt, so seid ihr. Da denkt man, dort ist Wasser und dort hat man Erfrischung. Und dann geht man als Karawane dort vom Karawanenweg weg, die Karawane von Thema, und da ist nichts. Völlige Enttäuschung. Eben, es schlängeln sich die Pfade ihres Laufs, ziehen hinauf in die Öde und verlieren sich. Nicht mehr, kein Wasser. Und dann heißt es Vers 19, es blickten hin die Karawanen Themas, die Reisezüge Schebas, hofften auf sie. Sie wurden beschämt, weil sie auf sie vertraut hatten. Und so geht es mir, Hiob. Ihr seid wie diese Wildbäche. Man denkt, Freunde, und da hat man Erfrischung. Und ihr seid in Wirklichkeit so wie ein Wadi, ausgetrocknet. Nichts. Ja, wollen wir da so schließen? Es kam noch die Frage hinein vom Publikum. Sind alle schlechten Träume von Satan? Und die Antwort ist nein. Denn Träume können ganz verschiedene Ursachen haben. Also dieser Traum von Eliphas, ja. Und das ist eine Warnung für alle, die heute in der Endzeit prophetische Eingebungen wollen. In Matthäus 24 sagt der Herr Jesus, Matthäus 24, 24, dass in der Endzeit viele falsche Propheten kommen. Und werden viele verführen. Also Hiob 4 ist heute sehr, sehr aktuell. Und jetzt aber grundsätzlich zu den Träumen noch zum Schluss. Prediger Kapitel 5. Vers 3. Hast du das?
5 Vers 3.
Sascha? Ah, dann ist es eine andere Zählung. Moment, ich schlage gerade eine andere Zählung auf.
Ah, 6. 5 ja. Vers 6.
Genau, das ist alte Elberfelder, ist es 3. Dann ist es in der neuen 6. Liest du?
Denn wo man viel träumt, da werden auch viel nichtige Worte gemacht. Du aber fürchte Gott.
Ja, die Elberfelder hat das noch ein bisschen besser übersetzt. Und zwar heißt es, denn Träume kommen durch viel Geschäftigkeit. Ah, ist es 2? Ach so, Verzeihung. Ja. Lies doch nochmal, wie es bei dir heißt.
Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielem Reden.
Ja. Es ist ja so, wir träumen in unserem ganzen Leben vielleicht insgesamt 3 Jahre. Und zu sagen, Träume seien sinnlos, wäre schon etwas seltsam. Wenn Gott uns 3 Jahre in einem langen Leben träumen lässt, ich sage nicht schlafen lässt, ja, das ist noch weniger, wo da die Traumphase ist, 3 Jahre lang träumen lässt, muss es doch eine Bedeutung haben. Aber es ist eben so, dass Träume gerade um Dinge, die wir erlebt haben, zu verarbeiten, ganz wichtig sind. Und schlechte Träume können eben kommen durch Dinge, die schlechte Dinge, die wir auch verarbeiten müssen. Und man hat ja sehr dumme Untersuchungen gemacht. In der Wissenschaft wird auch viel Dummes gemacht, wissen wir. Man hat Leute immer dann geweckt, wenn sie in die Traumphase kommen sollten. Und hat erlebt, wie Leute dadurch seelisch beschädigt wurden. Das ist so wichtig, eben, dass wir nachts eben ein bisschen spinnen, damit wir am Tag wieder normal sind. Und eben, darum, schlechte Träume können eben auch daher kommen, dass wir Dinge, die schwierig waren im wirklichen Leben, verarbeiten müssen. Und das hat schon seinen Sinn. Aber es gibt eben falsche Inspirationen. Und wenn man so etwas feststellt, ist es wichtig, dass man darauf überhaupt nicht eingeht. Und wenn zum Beispiel jemand von Natur aus, also Natur aus, vielleicht durch die Vorfahren, die im Okkultismus waren, eine Veranlagung hat, zum Beispiel auch zu hellseherischen Träumen. Es ist ganz wichtig, dass wenn man so etwas erlebt, man hat es nicht gesucht, dass man darauf auch überhaupt nicht eingeht und auch nicht irgendwie darauf achtet und danach lebt. Und wenn das jemanden plagt, ist es wichtig, dass man eben auch, falls man selber mit okkulten Dingen zu tun gehabt hat, dass man das wirklich bekennt, dem Herrn bekennt, bereut und sich von dem Herrn auch reinigen lässt. Und so kann man erfahren, wie da auch ein Schnitt vollzogen wird. Ja, dann wollen wir nächstes Mal weiterfahren, ab Kapitel 6, dann die weiteren Verse, die wir noch nicht gelesen haben.